Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Buttercreme, Torte in der Tupperdose und Bärenmarke Milch aus dem Tupper-Plastikkännchen. Wer Tupperware sagt oder Tupperware, löst bei vielen ab 30, 40, 50 aufwärts eine Assoziationskette aus. Zumindest bei mir ist es so. Aber die Tupper-Party ist vorbei. Das Unternehmen ist, Stand heute, insolvent. Was ist da passiert? Außerdem die Bahn, was da jetzt besser werden soll und ob auch damit irgendwas besser werden kann, was da heute vorgeschlagen wird. Und die Inflation steigt viel langsamer, außer bei Dienstleistungen. Was dahinter steckt und ob das so bleibt. Stefan Wolf in Frankfurt, genau das wird jetzt gleich unser Schwerpunktthema sein. Aber wo Sie eben in Frankfurt an der Börse sind, schauen wir doch erstmal genauer, was da heute überhaupt los ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, da warten alle auf morgen, ob die Fed, die US-Notenbank, ihre Zinsen jetzt stark senkt oder nur ein bisschen senkt. Dass sie damit runtergeht, daran gibt es bei Ihnen keinen Zweifel, oder?
Es gibt keinen Zweifel daran, dass die US-Notenbank heute gegen 20 Uhr die Zinsen absenken wird. Sie haben es nett zusammengefasst. Es ist tatsächlich die Diskussion darüber im Gange, ob es ein großer Zinsschritt wird oder eher ein kleiner. Im Moment hat man sich so ein bisschen darauf eingestellt, dass die Zinsen einmal kräftig steigen, sinken um einen halben Prozentpunkt. Das hätte man dann in die Kurse eingearbeitet. Es gibt aber immer noch diesen Hauch Unsicherheit, der den Aktienhandel ziemlich stark lähmt. Der deutsche Aktienindex jedenfalls verliert aktuell 7 Punkte, also fast nichts oder 0,03% auf 18.719 Punkte.
Dann reden wir jetzt, wie schon angedeutet, über die Inflation. Die ist ja schon gestiegen vor dem Krieg gegen die Ukraine, danach wieder sehr deutlich. Und jetzt steigt sie nur noch moderat, also die Preise. Das sieht man im ganzen Euroraum, das sieht man aber auch in Deutschland. Aber in einem Bereich, da steigen die Preise weiter ganz deutlich, und zwar bei Dienstleistungen. Restaurant, Friseur, im Pflegebereich, was fällt da noch alles drunter?
Im Grunde genommen alles, wo eine Leistung erbracht wird, aber keine Ware geliefert wird. Also das Handwerk ist natürlich davon betroffen, aber auch Versicherungen zum Beispiel. Also es ist ein großer Strauß, und diese Dienstleistungen haben sich im Euroraum kräftig verteuert. Im September im Jahresvergleich um 4,1%. Sie sind damit Preistreiber Nummer 1 bei der Inflation im Euroraum, die insgesamt auf 2,2% zurückgegangen ist, auf den tiefsten Stand seit nunmehr 3 Jahren und damit auf ein Niveau, in dem man sich ziemlich stark angenähert hat, in Richtung der 2%, die ja die EZB, die Europäische Zentralbank, als Zielkorridor ausgegeben hat. Aber warum steigen die Preise bei den Dienstleistungen so stark? Was steckt dahinter? Das war meine Frage an Felix Hüfner, der Chefvolkswirt bei der Schweizer Großbank UBS ist. Ich habe ihn kurz vor der Sendung befragt.
Das ist schon ein Trend, den wir eine ganze Zeit beobachten. Das liegt sowohl an den lohnintensiven Sektoren, das sind zum Beispiel Handwerkerleistungen, Bildungsausgaben, Friseure, aber auch die nicht lohnintensiven Leistungen sind teuer. Darunter fallen Versicherungen, Pauschalreisen beispielsweise.
Können Sie begründen, warum Versicherungen sich verteuert haben?
Ja, ich glaube, was man hier sieht, sind Zweitrundeneffekte. Also wenn Hausreparaturen, Renovierungen teurer werden, dann passen eben Versicherungen auch ihre Prämien an. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Und wir erwarten, dass sich das abschwächt in den nächsten Monaten. Aber es ist jetzt eben ein Faktor, der praktisch als Zweitrundeneffekt noch ein bisschen länger die Inflation nach oben hält.
Diese Zweitrundeneffekte, die Sie angesprochen haben, wozu ja auch Löhne und Gehälter gehören, sind die geeignet, den Zinspfad so ein bisschen auszubremsen?
Naja, wir glauben, dass er zumindest dazu führt, dass die EZB sehr vorsichtig vorgehen wird. Die Löhne steigen im Moment in der Eurozone um etwas mehr als 4% und treibt eben diese lohnsensitive Dienstleistungsinflation. Und es ist sehr unsicher, wie schnell die Löhne, das Lohnwachstum widerfällt. Auf der einen Seite haben wir relativ schwaches Wachstum, was dafür sprechen würde, dass das Lohnwachstum zurückkommt. Auf der anderen Seite ist der Arbeitsmarkt sehr eng. Und Sie haben gesehen, die IG Metall fordert 7% mehr Löhne in der Metallindustrie. Von daher kann die EZB nicht sicher sein, dass das Lohnwachstum sich deutlich abschwächt.
Mal ganz platt gefragt, spielt das schwache Wachstum in Europa und vor allen Dingen auch in der deutschen Wirtschaft der EZB in die Karten?
Naja, insoweit spielt es ihr in die Karten, als das schwaches Wachstum natürlich eine Folge auch der Zinserhöhungen ist. Also es ist Teil praktisch der Strategie, die Inflation zu senken, dass man das Wachstum abschwächt. Und der Mechanismus ist natürlich dahingehend, dass selbst wenn das Lohnwachstum stark bleiben sollte, Unternehmen sich dann überlegen müssen, dass sie ihre Margen behalten oder die Margen sich einengen und sie einfach die Preise nicht mehr so stark anheben können, wie sie es zuvor getan haben.
Beim Blick auf die Inflationsrate fällt auch auf, dass es sehr große regionale Unterschiede gibt in vielen Ländern Osteuropas. Aber auch in Belgien liegt die Inflationsrate deutlich über 4%. Woran liegt das?
Naja, das sind verschiedene Strukturen in den Ländern. Zum einen steigen die Löhne in manchen Ländern stärker, wo sie mehr Indexierung haben. In anderen Ländern wie Deutschland haben sie weniger Indexierung der Löhne. Dafür haben sie mehr eine Lohnfindung, die eben etwas langwieriger ist sozusagen, die sie etwas länger hinzieht, weil man immer diese zwei Jahresabschlüsse hat. Und dann gibt es andere Begründungen, die daran liegen, dass einfach die Struktur der Volkswirtschaften sehr unterschiedlich ist. Manche reagieren einfach auf Zinssenkungen viel stärker als andere. Das hat beispielsweise damit zu tun, dass der Hypothekenmarkt anders funktioniert.
Soweit Felix Hüfner, Chefvolkswirt bei der Schweizer Großbank UBS und die Europäische Zentralbank, die ja das statistische Mittel im Blick hat bei der Inflationsrate, eben diese 2,2%, scheint nun die Möglichkeit zu haben, weiter an der Zinsschraube zu drehen, die Zinsen weiter zu senken, eventuell sogar schon im Oktober, wie hier immer lauter spekuliert wird. Auf alle Fälle aber in Richtung Jahresschluss zum Dezember hin erwartet man, dass die Zinsen noch einmal sinken im Euroraum.
Und im Vorfeld der heutigen Zinssenkung, der erwarteten heute Abend in den USA, ist es etwas ruhig bei Ihnen an der Börse? Wo tut sich denn überhaupt deutlich sichtbar was?
Ja, wenn Musik spielt, dann nur bei der Commerzbank. Die Aktien steigen um 3%. Die UniCredit hat ja einen größeren Anteil erworben, strebt eine Komplettübernahme der Commerzbank an. So zumindest momentan die Berichte und Gerüchte, die da laufen. Und da ist jede Menge Bewegung. Deshalb Commerzbank-Aktien hin und her geworfen. Auf der Verliererseite stehen Papiere des Verpackungsspezialisten Laborausrüsters Sartorius mit Verlusten bis 5%.
Bei welchem Kurs steht der Euro?
Der Euro steht unverändert bei einem $1,1126. Es war viel Geschäft an den Anleihemärkten. Die Umlaufrendite ist um 6 Basispunkte gestiegen auf 2,16%. Beim Gold dann wieder eher Ruhe. Die Feinunze ist mit $2,576,86 $1,36 teurer als gestern.
Danke nach Frankfurt. Das war Stefan Wolf. Die Bahn soll jetzt in ein paar Jahren ihre ledierte, vernachlässigte Infrastruktur auf Vordermann bringen und dabei pünktlicher werden und bitte endlich mal wieder Geld verdienen. Und zwar pronto. Bundesverkehrsminister Wissing hat auf einmal sehr klare Erwartungen und klingt sehr entschieden und der Bahnchef soll liefern. Das geht nur, wenn der Aufsichtsrat zustimmt, heute oder bei seiner nächsten Sitzung. Dieter Nürnberger berichtet.
Auf über 100 Seiten listet Bahnchef Richard Lutz in seinem Sanierungsprogramm Vorschläge für eine Trendwende beim krisengeplagten bundeseigenen Konzern auf. Innerhalb von 3 Jahren soll demnach das Unternehmen wieder profitabel werden und die Züge pünktlicher. Ehrgeizige Ziele, denn in diesem Jahr werden wohl nur rund 2/3 der Fernzüge nach Fahrplan ankommen. Bis 2027 soll die Quote dann jedes Jahr um 5 Prozentpunkte nach oben gehen. Also auf rund 80%. Diskutiert wird beispielsweise, ob auf nachfragestarken Strecken der Takt erhöht und auf Nebenstrecken das Angebot reduziert werden könnte. Auf diese Weise soll auch die Auslastung der Züge bis 2027 messbar um 13% nach oben gehen. Doch seitdem einige Details des Konzepts bekannt wurden, nimmt auch die Kritik zu. Bahnexperten verweisen auf den Verlust von 1,2 Milliarden Euro im ersten Halbjahr und langfristig auf einen vorhandenen Sanierungsstau des Gesamtnetzes in Höhe von rund 100 Milliarden Euro. Oder auch auf gestiegene Personalkosten, die schon heute über der ursprünglichen Planung liegen. Im Juli kündigte der Konzern einen Beschäftigtenabbau von bis zu 30.000 Stellen bis 2030 an, überwiegend in der Verwaltung, wie es heißt. Und obwohl das Schlagwort der Digitalisierung im Sanierungsprogramm eine große Rolle spielt, wurde bekannt, dass Stellwerke künftig zwar modernisiert werden sollen, aber nicht per se digital, sondern mitunter auch nur elektronisch, was nicht dem Stand der Technik entspräche. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der das Sanierungskonzept vom bundeseigenen Konzern eingefordert hat, geht künftig von messbaren Fortschritten aus. Wissing sieht die Finanzierung dank erhöhter Haushaltsmittel zumindest bis 2026 als gesichert an. Es werde bei der Bahn derzeit mehr gebaut als zuvor. Der Bahnvorstand habe sein Vertrauen, so Wissing heute im ZDF.
Was ist denn die Ursache für das Problem, das die Bahn hat? Und dann kommt man auf eine marode und veraltete Infrastruktur. Die kann man nicht durch Personaldebatten oder durch gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung lösen. Und die Zusammenarbeit mit dem Bahnvorstand war bisher erfolgreich. Wir haben alle Dinge, die wir klar vorgegeben haben, die wir auch mit Finanzmitteln unterlegt haben, vom Vorstand umgesetzt gesehen.
Volker Wissing geht davon aus, dass das neue Sanierungskonzept heute durch den Aufsichtsrat der Bahn verabschiedet werden wird.
Und genau darüber reden wir jetzt. Bei der Bahn liegt vieles im Argen, also hat sie einen Sanierungsplan gemacht. Überzeugt er auch? Darüber habe ich mit Christian Böttger gesprochen. Er ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und ist dort der Fachmann für Bahnbetriebe. Er kennt die Pläne in groben Zügen. Meine Frage war, ist das endlich der große Wurf?
Es ist mal wieder eine sehr große und weitgehende Ankündigung, aber wir haben ähnliche Ankündigungen vom DB-Vorstand in den letzten Jahren immer wieder gehört und immer wieder wurden die Ziele dann nicht erreicht. Und also ich sehe momentan noch nicht das eigentliche Umsetzungsprogramm, um tatsächlich diese kühnen Ziele auch mit Maßnahmen zu hinterlegen.
Das heißt, denken Sie, das ist so ein bisschen Beschwichtigung?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen Beschwichtigung. Ich glaube schon, dass die DB eben auch den Ernst der Lage begriffen hat, das DB-Management. Aber natürlich ist das so, man kommt aus einer sehr gemütlichen Zeit und das ist sehr anstrengend. Und dann tatsächlich so ein Sanierungsprogramm zu machen, das tut halt weh. Das tut Leuten weh, das tut Karrieren weh. Und ich frage mich, ob also der DB-Vorstand wirklich noch die Energie hat, um jetzt dieses erforderliche Sanierungsprogramm wirklich auch umzusetzen.
Wieso zweifeln Sie daran? Weil auch in der Vergangenheit nicht so viel passiert ist?
Genau, also in der Vergangenheit wurde immer wieder alles Mögliche angekündigt. Ich meine, dass er 4 Milliarden Gewinn machen will demnächst. Das hat der Vorstand in den letzten 12 Jahren, glaube ich, 3 oder 4 Mal angekündigt und hat es eben jeweils nicht gemacht. Aber eben auch die Maßnahmen dahinter sind eben nicht so beeindruckend. Und wenn Sie sich mal angucken, jetzt sagt man, wir wollen im Bereich Overhead sparen. Und das Einzige, was jetzt kurzfristig passiert ist, dass man aus 7 Vorständen bei der DB InfraGo 8 Vorstände macht. Wir wollen schon ernsthaft sparen, aber jetzt noch nicht heute, sondern irgendwann demnächst.
Also glauben Sie, da bleibt noch genug bürokratischer Wasserkopf übrig, um zu sparen, und zwar nicht in den Zügen, sondern in der Verwaltung?
Genau, also das ist das, was man immer mehr hört. Das ist natürlich von außen immer schwer zu beurteilen. Aber das, was man so anekdotisch hört, ist eben schon, dass eben die Bürokratie immer schlimmer geworden ist. Und nicht nur, dass es immer mehr werden, sondern eben auch, dass die Entscheidungen so stark aufgesplittet werden, dass niemand mehr Entscheidungen trifft und dass keiner mehr verantwortlich ist, sondern dass am Ende immer nur noch Leute mit dem Finger zeigen und sagen, also ich bin jedenfalls nicht schuld daran. Und früher hatte man eben einen, der dafür verantwortlich war und der die Ressourcen hatte, dass ein Zug fährt. Und heute sind es 4 oder 5. Und damit wird die Struktur eben immer schlimmer.
Jetzt kann man ja grundsätzlich viel an der Regierung rummotzen, aber im Unterschied zu früher hat diese Regierung, die Ampelregierung, ja den Bahnetat jetzt doch mal ja fast verdoppelt. Das ist ja schon mal immerhin besser als seit mindestens 15 Jahren, oder?
Ja, das ist richtig. Er hat es eben verdoppelt. Aber es sind letztendlich Mittel, die in den Vorjahren gekürzt wurden. Übrigens, das geht 20 Jahre zurück. Und sozusagen der große Einschnitt in den Neubauetat von 4 Milliarden auf 1,5 Milliarden. Der kommt nicht aus der Zeit eines Unionsministers, sondern der kommt noch aus der Zeit der rot-grünen Regierung unter Schröder. Also da waren alle Parteien eigentlich daran beteiligt, dass die Bahn in den letzten 20 Jahren schlechter geworden ist. Ja. Im Ministerium, im Aufsichtsrat haben sie eben alle weggeguckt und niemand wollte wirklich nachfragen. Also die Alarmsignale für den Zustand der Infrastruktur waren da. So richtig mit vollem Herzen ist auch diese Regierung nicht mit dabei. Insgesamt bleibt eben die Lage dramatisch.
Das Ziel ist, die Bahn soll 4 Milliarden Gewinn machen. Fakt ist, der Gewinn der Bahn sinkt seit Jahren. Sie kann ja inzwischen nicht mal mehr den laufenden Betrieb bezahlen. Müsste die Politik dann an dem Punkt nicht ganz klarer sagen, ihr seid ein Staatsbetrieb, ihr habt einen klaren Auftrag, das mit dem an die Börse bringen, ist ja eh schon lange passé. Ja. Und wir geben euch dafür auch das Geld.
Klar, also in Wirklichkeit läuft es darauf hinaus und jetzt wird aber alles geheim gehalten. Also wie gesagt, wir haben also eine Geheimhaltungskultur, die immer schlimmer wird gerade, dass also die Zahlen der DB möglichst geheim gehalten werden, dass das Ministerium möglichst wenig sagt. Was jetzt wirklich gemacht wird, ist völlig unklar und für mich reicht also der Reformeifer weder bei der DB noch im Ministerium eigentlich derzeit aus.
Wäre denn die Alternative, die viel diskutierte Alternative aus Ihrer Sicht, wir schaffen jetzt Planungssicherheit für Jahre, ein Investitionsfonds, also eine Art Infrastrukturfonds, aus dem dauerhaft auf Jahre hinweg die Infrastruktur auf Vordermann gebracht werden kann?
Ja, das ist sozusagen ein Baustein. Und klar ist natürlich, wir können eine Eisenbahn nur dann sinnvoll finanzieren, eine Infrastruktur nur dann sinnvoll finanzieren, wenn man also eine gewisse Planungssicherheit hat. Und dieses kurzfristige Hin und Her, was wir haben im Politikbetrieb, das schadet uns allen und führt dazu, dass also Bauprojekte unnötig teuer werden. Es gibt ein zweites Problem, das ist das Thema Mehrjährigkeit. Und wir haben in Deutschland, das wird von unseren Haushaltspolitikern aller Parteien sehr hoch gehalten, das Prinzip der Jährlichkeit des Haushalts, dass man sagt, Der Haushalt ist das Königsrecht des Parlaments. Also wenn man jetzt sagt, wir haben also irgendeinen Halbdiktator, wie wir das in einigen Ländern haben, ja auch in Europa, der sich dann irgendeinen neuen Palast bauen lässt und der jetzt also sagt, und dafür nehmen wir die ganzen Steuereinnahmen der nächsten 10 Jahre, ja, dann hat man damit quasi die Entscheidungsmöglichkeiten des Parlaments morgen und übermorgen eingegrenzt. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiges demokratisches Prinzip, aber ich hoffe, dass man dann doch irgendwann mal einen Kompromiss findet, dass man tatsächlich für Infrastrukturinvestitionen, die also eine breite Mehrheit im Parlament haben, ob man dafür nicht doch etwas großzügiger sogenannte Verpflichtungsermächtigungen nicht doch durchsetzen kann, aber auch mit Respekt für die Positionen der anderen.
Was passiert denn, wenn die Bahn sich ehrlich macht und sagt, statt jetzt zu versprechen, es wird alles pünktlicher, es wird alles besser, die und die Strecke bedienen wir nicht mehr, da fahren nur noch Züge 2-mal pro Tag, was passiert dann?
Also wir stehen ja kurz davor. Wir haben ja viele Strecken, die zurzeit gar nicht mehr bedient werden, weil Personal fehlt, weil man keine Stellwerker mehr hat. Oder wo eben der Verkehr ausgedünnt werden muss, weil die Lokführer fehlen. Auf der anderen Seite, wir haben auch ein Netz, das eigentlich in den Knoten heute überlastet ist. Und für mich würde es also naheliegen, dass wir jetzt uns mal ehrlich machen. Also insofern nehme ich mal Ihren Begriff da auf. Und dass wir also sagen, gut, wir nehmen also Züge raus. Zum einen haben wir die Lokführer gar nicht dafür. Zum anderen haben wir die Knoten eben auch überlastet. Und dass man darüber eben das Netz stabilisiert, dass man ein paar weniger Züge fährt. Aber das ist natürlich dann für die Fahrgäste bitter, weil auf den meisten Strecken gerade in Knoten ist die Nachfrage ja da und da hat man in den letzten Jahren ja mit den Angebotsausweitungen eben auch tatsächlich Verkehr erfolgreich verlagert. Und das wieder aufzugeben, das tut natürlich weh, aber ich sehe momentan keine ernsthafte Alternative.
Christian Böttger war das, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Er beschäftigt sich seit Jahren damit, wie die Bahn gut organisiert und finanziert werden könnte. Danke Ihnen, Herr Böttger.
Ja, sehr gern.
Und jetzt reden wir über Tupperware oder Tupperware, wie wir gerne sagen zu Hause. Tupperware ist passé, die Tupperparty ist vorbei. Tupperware hat heute am frühen Morgen in den USA Insolvenz angemeldet. Ich spreche über diese Insolvenz dieses fast ikonischen Unternehmens mit meinem Kollegen Markus Wolf, ebenfalls aus unserer Wirtschaftsredaktion. Markus, du beschäftigst dich schon länger mit dieser Firma und mit dieser Branche. Warum ist Tupperware jetzt pleite?
Ja, da gibt es wahrscheinlich zwei Hauptgründe. Also sie haben einmal verschlafen, was Handelsexperten so ein bisschen kryptisch Omni-Channel-Verkaufen nennen. Also das Verkaufen auf allen Kanälen, online, aber auch in Supermärkten, auch in Flagship-Stores, was ja andere Marken ganz stark machen. Das macht Tupperware halt gar nicht. Sie sind immer noch sehr in diese Party, dieses Partymodell verliebt. Und sie haben auch ein bisschen mit ihrem Produkt den Anschluss verpasst. Also die Dose, diese Schüssel und vielleicht noch ein paar andere Produkte, die sind eben nicht mehr so einzigartig, dass es nicht auch günstigere Konkurrenz gibt, auf die Kunden zurückgreifen. Und in der Hinsicht sind sie ein bisschen zu verliebt in diese beiden Teile ihrer Geschichte. Ikonische Partys, die ja auch enormes Vertrauen bedeutet haben und irgendwie auch nicht mehr ganz in die Zeit passen, und ikonische Dosen, die auch ein bisschen aus der Zeit gefallen scheinen.
Wenn du so über dieses Ikonische redest, dann merke ich schon, dann kommt auch bei mir so ein bisschen Nostalgie auf, gute alte Bundesrepublik und so. Aber damit eng verknüpft ist ja auch dieses Hausfrauen-Image und dieses Frauenbild, was so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Warum hat das in den 50er Jahren so gut funktioniert und auch noch lange später eigentlich?
Ja, das hat damals gut funktioniert, weil es diese recht klassischen Rollen gab wahrscheinlich, und das Tupperware vielleicht auch ein gutes Unternehmen, um über sowas mal zu sprechen und vielleicht auch eine Funktion von diesen Partys als sozialem Austausch und auch als Nebenverdienst für viele Frauen und Hausfrauen, die es ja heute in dem Sinne nicht mehr so braucht. Und dazu muss man sagen, erstmal hat interessanterweise der Verkauf von diesen Dosen gar nicht so funktioniert, bevor diese Partys kamen. Also der Erfinder Earl Silas Tupper hat einen Job in der Plastikindustrie, hat bei DuPont gearbeitet in den 40er Jahren und hat diese Dosen erfunden, hat sie erstmal in Geschäfte gestellt und konnte damit aber nicht besonders gut punkten. Und es brauchte dann erst eine Neuerung, die es auch damals gab, nämlich im Verkauf, im Vertrieb, Haustürvertrieb, wo bis dahin eher so Rasierprodukte und Haarbürsten verkauft wurden, und eine Frau namens Brownie Wise, die ihn darauf hinwies, dass man das doch sehr gut zu Hause verkaufen könnte, in Partys, wo man wirklich andere Hausfrauen einlädt und ihnen sagt, was es für einen Vorteil hat, so eine frische Dose mit einem Deckel zu verkaufen. Also es gab schon einen emanzipatorischen Charakter für viele Hausfrauen, einen Nebenverdienst. Ich habe mit einer aktuellen Vertrieblerin sprechen können, die sagte, sie bekommt 20% Provision für jedes Produkt und für neue Vertrieblerinnen und Vertriebler bekommt sie nochmal Prozente. Also das war so eine Art frühes Multi-Level-Marketing, würde man jetzt heutzutage sagen. Und eben auch eine Kunst des Verkaufens. Ne? Also Brownie Wise war auch die erste Frau überhaupt auf dem Cover der Business Week zum Beispiel. Sie selbst musste das Unternehmen dann verlassen, wurde rausgedrängt. Aber dann ging es eigentlich für Tupperware erst richtig los. In Deutschland gibt es sie seit den 60ern. Das Patent lief dann irgendwann aus und auch dann ging es immer weiter nach oben. In Asien sind sie dann expandiert, in Lateinamerika. Bis 2013 im Prinzip gab es den Aufstieg und dann kam sowas wie Amazon und der ganze Onlinehandel, und seitdem gibt es diese Probleme beim Unternehmen.
Und glaubst du, das war's jetzt oder kommt Tupperware wieder?
Ja, also Direktvertriebsfirmen scheinen schon etwas aus der Zeit gefallen zu sein. Auch andere Firmen haben da schon Probleme. Da ist Tupperware jetzt nicht allein. Also Amway zum Beispiel hat auch enorme Probleme. Die stagnieren eigentlich. Und im Prinzip, ich habe mit einer Handelsexpertin auch sprechen können, es geht es nicht mehr, dass man nur Direktvertrieb macht. Selbst so ein Unternehmen wie Vorwerk, die jetzt Luxusprodukte haben, die müssen da ein bisschen aufpassen. Das Insolvenzverfahren muss aber trotzdem nicht das Ende sein, gerade für eine Firma, die so eine bekannte Marke hat. Also es kann auch sein, dass da Teile abgespalten werden und sie sich ein bisschen neu erfinden. Aber klar ist, es gibt eben ganz viele andere Materialien, ganz viele andere Anbieter, und vielleicht gibt's einfach nicht mehr diese allgegenwärtige eine Marke, das eine Material, das uns allen was sagt, aus dem alle unsere Brotdosen gemacht sind.
Markus Wolf war das und es ging um Tupperware. Die haben heute Nacht Insolvenz angemeldet. Viele Wirtschaftskommentare befassen sich mit der vorläufigen Absage des Chipherstellers Intel, der jetzt doch erstmal keine Halbleiterfabrik bei Magdeburg bauen will. Für die Wirtschaftswoche ist der Fall klar.
Die Signalwirkung ist da, nur ganz anders als von Scholz erhofft. Der Bund hat sich spektakulär verkalkuliert und seine Chips auf einen strauchelnden Konzern gesetzt, der technologisch nicht mehr führt, sondern folgt. Das ist, man kann es nicht weniger hart sagen, ein industriepolitisches Desaster. Für diese Koalition, aber erst recht für die Stadt, für das Land, für den Aufschwung Ost. Was folgt daraus? Erstens, dass es Industriepolitik braucht. Zweitens, dass die europäische Dimension noch immer sträflich unterbelichtet ist. Deutschland fördert etwa nach Kräften grünen Stahl in Deutschland. Auch Polen lockt Intel. Sinnvoll oder effizient ist das nicht. Und drittens, das zentrale Prinzip der Wirtschaftspolitik, gute Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen nicht für wenige, sondern möglichst für alle zu schaffen, muss dringend wieder eine Renaissance erleben. Der Berliner Tagesspiegel kritisiert: Mit einer geplanten Subvention von 9,9 Milliarden Euro hat die Bundesregierung die größte Staatshilfe in der Geschichte der Bundesrepublik für Intel zugesagt. Es war ein Fehler, so viel Geld auf ein einziges Projekt zu setzen. Nicht, weil das Geld jetzt weg ist. Wenn Intel in Sachsen-Anhalt nicht baut, fließt auch kein Cent aus der Staatskasse. Sondern weil Deutschland bei der dringend notwendigen Unabhängigkeit von China und Taiwan beim Thema Mikrochips so nicht vorankommt. Was passiert, wenn die internationalen Mikrochip-Lieferketten zusammenbrechen, wissen wir seit Corona. Wenn es tatsächlich zu einem militärischen Konflikt zwischen China und Taiwan kommt, hat Peking zudem ein brandgefährliches Druckmittel gegen Deutschland in der Hand. Berlin muss deshalb weiter alles dafür tun, ein eigenes Chip-Ökosystem aufzubauen. Eine ganze Reihe von Chip-Projekten in Deutschland wartet nur auf Geld vom Staat.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Jetzt hören Sie gleich hier Claudia Hennen mit Deutschland heute. Da geht es darum, dass in Brandenburg und überall in der Republik Landärzte fehlen, warum das Landarztstipendium in Brandenburg trotzdem ausläuft. Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Tag Ihnen. Tschüss.